Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen mit heute einer ganz besonderen Ausgabe, weil Weihnachten vor der Tür steht oder beziehungsweise wir sind mittendrin im Weihnachtsfest und ich habe mir gedacht, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ihr ja eigentlich überhaupt nicht wisst über mich, gerade wenn ihr zwischendrin eingestiegen seid in den Podcast oder meine Bücher nicht gelesen habt, wo ja auch nicht alles drin steht oder mir auf Instagram folgt, wo ich ja auch nicht alles sage, gebe ich euch hier mal so einen Einblick, wer ich bin und vor allen Dingen, wie ich wurde, wer ich bin. Und wir beginnen, würde ich sagen, am Anfang. Also, meine Zeugung, und darüber habe ich lange nicht nachgedacht, bis ich kürzlich einen anderen Podcast gehört habe. Und da ging es um die Frage, ob Kinder, die aus der Samenbank stammen, spüren, dass sie eben nicht aus einem Akt der Liebe gezeugt wurden. Und darüber habe ich natürlich noch nie nachgedacht. Macht das einen Unterschied, wie man begonnen wird quasi? Und könnte natürlich sein, ich weiß es nicht. Ich wurde jedenfalls auch nicht aus einem Akt der Liebe geboren, sondern weil, so geht die Geschichte, meine beiden Erzeuger, beide Betreuer waren auf so einer Jugendfreizeit. Und der weibliche Teil dieses Duos den männlichen Teil quasi überredet hat, ja, mit ihr Sex zu haben. Und ich bin das allererste Mal meines Vaters. Meine Pflegeeltern später haben mir erzählt, dass meine Mutter damals einen anderen Mann hatte eigentlich, mit dem sie verlobt war. Und darum war lange nicht klar, von wem ich eigentlich gemacht wurde. Jedenfalls eher ein Akt der Langeweile oder des spontanen Interesses, weil es blieb bei diesem einen Akt und die hatten nichts miteinander zu tun. Und als ich dann geboren wurde, beziehungsweise schon vorher, war irgendwie eine Unsicherheit darüber, wer der zweite Erzeuger quasi ist. Und es war auch, glaube ich, so war, nehme ich es heute, war eine ganz, ganz große Unsicherheit, ob das überhaupt grundsätzlich eine prima Idee war, aber gepaart mit so einem Wunsch nach Heilung, meine ich. Sonst kriegt man keine Kinder, wenn man sie eigentlich nicht will. Jedenfalls hat es alles nicht so gut geklappt, weil meine Mutter nicht gesund war. Meine Mutter hat damals, wir sind in den 70ern, unheimlich viel mit Drogen, experimentiert war es schon nicht mehr. Ich habe mal als Kind, weil ich immer nicht wusste, was ist eigentlich die Wahrheit in meinem Leben und wo stehen wir und kommen wir über den Monat und so weiter. Ich habe so eine fast zwanghafte Kontrollfreude entwickelt und habe immer ihre Sachen durchwühlt, weil ich wusste, es gibt Geheimnisse, es gibt Dinge, die einfach nicht ausgesprochen werden. Und da habe ich mal einen Zeitungsartikel gefunden, den sie selbst geschrieben hat über ihre Drogensucht und dass sie im Gefängnis war und so weiter. Jedenfalls ein schweres Leben. So. Aber irgendwie hatte sie versäumt, ja, auf mich als Baby einfach einzugehen, sagen wir mal so, ganz wertneutral. Und die Nachbarn im selben Wohnblock, die haben das Spitz gekriegt, dass da immer ein 6 Monate altes Baby alleine rumliegt. Und meine Pflegeeltern haben es mir so erzählt und dies wirklich nur, damit ihr versteht, warum ich manchmal bei euren Geschichten so überemotional bin und auch vielleicht teilweise, ja, sehr, sehr parteiisch, wenn es um das Wohl von Kindern geht. Meine Pflegeeltern haben mir gesagt, sie sind in die Wohnung reingekommen. Ich war alleine da, ich war 6 Monate alt. Ich lag in so einem Laufstall, der so kaputt war und oben aufgebogener Draht. Und es gab dort einen Schlüsselbund. Die Flaschen waren schimmelig, das Brot war aufgelutscht. So genau, so lag ich da drin. Darum habe ich übrigens auch so einen platten Hinterkopf, glaube ich, weil ich meistens rumlag. Naja, jedenfalls war denen klar, so können wir es nicht lassen. Und die haben mich dann mitgenommen, Gott sei Dank. Ich glaube, ich wäre sonst gestorben, ehrlich gesagt. Weil ich war auch ziemlich dünn und wurde nicht richtig ernährt einfach. Und dann haben die sich geeinigt mit meiner biologischen Mutter, dass sie für mich das also sorgen dürfen. Sie hat aber nie das Sorgerecht aufgegeben und das spielt später noch eine Rolle. Und dann bin ich zu denen gezogen. Das war eine Familie von 4. Die jüngste Tochter war 13, der Sohn war 17 zu dem Zeitpunkt und ich war ein halbes Jahr alt. Und diese 13-jährige Tochter, die hat von Anfang an mit mir das Zimmer geteilt. Und die hat mich so sehr geliebt, wie sicher bis dahin noch nie jemand in meinem Leben. Und sich mit einem Baby das Zimmer zu teilen, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, das ist schon als Erwachsener schwierig, weil das weint ja, das macht Geräusche, das muss essen und so weiter. Und die hat das einfach knallhart durchgezogen. Wir sind dann umgezogen, das war in München, und diese Familie hat ein Haus gekauft, so ein kleines Reihenhaus, und das ist wirklich winzig. Also es waren 1, 2, 3, 4 Stockwerke, vielleicht, keine Ahnung, 110 Quadratmeter, so aufeinander gestapelt. Ganz, ganz eng, ganz, ganz winzig. Und zwar in einem Außenbezirk von Regensburg. Und da bin ich dann mit hin. Meine erste bewusste Erinnerung ist, wie ich so eine Mörtel, so ein Plastikding in der Hand halte. Und da drin sind kleine, weiße, so grobe Kieselsteine, die haben aber so ein bisschen geglitzert. Und das war nämlich das Zeug, was draußen an der Außenwand hing. Daran erinnere ich mich noch ganz genau, weil ich dachte, oh, ist das schön. Und wie das funkelt in der Sonne. Jedenfalls haben wir dort ein ganz, ganz kleines, einfaches Leben geführt. Ich war im Kindergarten, meine Pflegemutter war immer zu Hause. Ich wurde um 12 oder so abgeholt. Dann gab es Mittagessen, mein Pflegevater kam nach Hause, der hat bei Siemens gearbeitet. Und dann gab es Mittagessen und es gab immer das Gleiche. Also es gab so einen Bichelsteiner Eintopf, so mit Kartoffeln und Gemüse. Dann gab es eine Rindersuppe an einem anderen Tag. Abends gab es immer Brotzeit und Wurstsalat mit Essigessenz. Also ganz rustikal. Und sonntags gab es immer Schweinebraten. Immer. Also es gab so einen total strammen Rhythmus. Und mir war überhaupt nicht klar, dass das nicht meine Familie war. So, als Kind gehst du ja davon aus, dass das System, in dem du lebst, dass das einfach deins ist, ne? Zu meiner Überraschung, und das konnte mir auch keiner hinterher erklären, habe ich aber immer zu meinem Pflegevater nicht Papa gesagt, sondern Onni. Das war der Onni. Und Onni war wahrscheinlich von Onkel abgeleitet irgendwie. Und zu meiner Pflegemutter habe ich Mama gesagt. Eines Tages wurde ich nach Hintermünchen gebracht und habe dort einen Mann kennengelernt mit einem riesigen braunen Bart. Und dann haben die versucht, mir zu erklären, dass das mein leiblicher Vater ist. Und ich habe natürlich, als Kind hast du kein Konzept davon, wer was ist. Ich wusste nur, das ist irgendwie eine andere Familie und irgendwie soll ich dahin irgendwann. So war der Plan. Mein Vater war ebenso wie meine Mutter super jung damals. Also die waren 19 bei der Zeugung und dann 20 bei meiner Geburt. Ja, irgendwie, ich habe an diese Zeit nur so ganz vage Erinnerungen, weil es einfach so unerklärlich für mich war alles, ne? Ich habe das einfach nicht verstanden, was Phase ist. Dann kam aber ein paar Jahre später noch jemand anderes. Und das war eine Frau mit langen, dunklen Haaren und so wallenden Kleidern. Wir waren in den 70ern, also das totale Hippie-Outfit. Und dann hat meine Pflegemutter mir gesagt, dass das meine Mutter ist. Sie hat aber das Wort Mutter, glaube ich, auch nur einmal ausgesprochen. Und ansonsten hat sie sie immer beim Vornamen genannt, weil sie, das war ihre Feindin. Also das merkte man schon. Sie wollte ja nicht, dass die da war. Sie wollte eigentlich, dass ich bei denen bleiben kann. Und dann, wie geplant, zu meinem Vater. Und diese Frau war, also die war vielleicht eine Handvoll Mal da insgesamt. Ich erinnere mich aber an 2 oder 3 Mal. Und einmal war es, da hatte ich gerade einen losen Zahn, da muss ich so 5,5 gewesen sein. Und ich habe draußen gewartet, bin so hin und her gegangen. Und dann ist mir der Zahn aus dem Mund gefallen und zwischen die kleinen Steinchen auf der Straße gefallen. Und ich war in Panik, weil ich diesen Zahn nicht mehr gefunden habe, das weiß ich noch. Aber tja, fort ist fort, ne? So, jedenfalls kam sie damals mit, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, ich weiß nur noch, einmal kam sie mit einem Teddybären, der war in so einem Jutebeutel in der Mitte durchgeknickt, den habe ich immer noch, ein riesiger Bär, der ist ja jetzt 45 Jahre alt oder so, sieht top aus, ich habe aber auch nie mit dem gespielt, ich habe den einmal mit in die Grundschule genommen, also er hatte schon eine große Bedeutung, weil dieser Teddybär hat tatsächlich so eine Zäsur eingerufen, ja. Eines Tages kam sie mit einem anderen Mann, vorher war noch ein anderer dabei, und hat gesagt, sie leiht mich quasi übers Wochenende aus. Und ich erinnere mich nicht an die Autofahrt, Das habe ich alles verdrängt. Ich erinnere mich aber, dass ich plötzlich in Bonn ankam und in so einer ganz großen Villa war, wie so ein Bietenstock voller Hippies, ehrlich gesagt. Und man mir öffnete, dass ich jetzt hier wohnen würde. Und ich konnte mich nicht richtig verabschieden, gar nichts. Also da habe ich meine Pflegeeltern 2 Jahre nicht gesehen. Und darum werde ich immer so kiebig, wenn Eltern so eine Scheiße machen mit ihren Kindern. Weil nämlich, es gibt ja Häuser, die sind ganz, ganz voll und trotzdem einsam. Und wenn du als Kind zu Leuten kommst, die du überhaupt nicht kennst und die aber davon ausgehen, dass du dich wie so ein fehlendes Puzzleteil in deren System ja einfügst, dann lassen die dich dein Zeug machen, ohne zu sehen, dass du unbedingt Connection brauchst. Ne? Und diese Erinnerung habe ich an diese Jahre. Also es war, oder wie lange wir da waren, 1 Jahr vielleicht oder so. Das Ding wurde dann irgendwann verkauft und abgerissen wegen irgendeinem Botschaftsgebäude. Aber es war absolut, wie ihr euch vorstellen könnt, traumatisierend, weil meine Pflegeeltern waren meine Welt. Ne? Und für die war das auch furchtbar. Ich erinnere mich eigentlich, also vor allem abends, nur noch an schreckliche Sachen, weil ich immer alleine war. Die sind immer ausgegangen und ich saß da in diesem riesen Ding und habe geweint und geschrien, weil ich ja Angst hatte. Und ich glaube, da fing der Bruch an, aber da wusste ich, ich kann dieser Frau nicht vertrauen. Ne? Und das würde sie wahrscheinlich total abstreiten, sagen, nee, du wusstest doch, wo wir sind oder so. Aber das ist für ein Kind natürlich nochmal was anderes. Du musst wissen, dass jemand da ist, wenn du ihn brauchst. Zumal, wenn dich jemand wo wegholt, wo du sicher bist. Ne? Auf jeden Fall, mein Glück war, dass sie damals einen richtig guten Partner hatte, der einfach ein liebevoller Mensch war. Der hatte Pädagogik studiert, der war auch so ein Hippie, aber der war halt jemand, der sich gerne kümmern wollte, so um mich. Ne? Und der hat mit mir gespielt und der hat wahrscheinlich auch nicht so ganz im Blick gehabt, wie es mir eigentlich geht, aber der hat sich zumindest bemüht, mir eine Vaterfigur zu sein. Und mit dem habe ich auch bis heute Kontakt. Jedenfalls sind wir ab da unheimlich oft umgezogen. Und das war die Wohnung danach, wo ich ja immer noch ja einfach ein Kind war, das überhaupt nicht wusste, wo es hinkommen soll oder wo es hingehört, sind wir in eine Wohnung gezogen, wo es eigentlich keinen Platz für mich gab. Und diesen Mangel an Platz haben sie gelöst, indem sie mich über den Hausflur in eine andere Wohnung quasi gepackt haben. Also damals wir sind jetzt inzwischen in den 80ern, frühe 80er, 81 oder so, da hatten wir noch teilweise, also die Wohnung hatte zum Beispiel auch gar kein Bad. Ne? Da, ich weiß noch, in der Küche stand so eine Duschkabine, die war da irgendwie angeschlossen und das Klo war draußen auf dem Flur. Und dann ging es über den Flur und rechts war noch eine andere Wohnung und dann geradezu, da war mein Zimmer mit einem Kohleofen, einfach ein Zimmer und Kohleofen. Da sollte ich wohnen, also schon wieder isoliert und alleine und nicht das Gefühl haben, dazu zu gehören. Ne? Und in dem Zimmer bin ich mal fast nachts gestorben, weil der Ofen undicht war. Und ich bin zum Glück aufgewacht, rechtzeitig, weil ich mich so übergeben musste und habe mich über den Flur geschleppt, um mich quasi zu entleeren und habe dann aus dem Fenster geschrien und zum Glück hat mein Nachbar bei offenem Fenster geschlafen, er hat das dann gehört. Ne? Aber es kam nicht meine Mutter raus, es kam mein Pflegevater, Stiefvater oder wie auch immer, Bonusvater. Naja, ich will sie auch da in Schutz nehmen, vielleicht war sie arbeiten, keine Ahnung. Jedenfalls, daran habe ich mich erinnert, immer wenn was war, kam er, nicht sie. So, dann, das klingt jetzt alles so dramatisch, ich will euch echt nur erklären, wie ich wurde, wer ich bin, ja, und warum ich in diesem Podcast so, ja, mitmache oder mitgehe, wie ich eben mitgehe. Dann sind wir von da umgezogen, etwas weiter aufs Land und da, nach einem Jahr oder so, haben die sich leider getrennt. Das war absolut furchtbar, weil ich gemerkt habe, da ist schon jemand anderes am Start. Als Kind merkt man das ja, auch wenn Eltern immer glauben, Kinder sind so ein bisschen blind und doof, sind sie aber nicht. Und ich habe dann eben quasi diesen fließenden Übergang durchaus mitbekommen. Und ich glaube, was Eltern manchmal gar nicht so im Kopf haben, ist, wie wahnsinnig wichtig auch die Partner und Partnerinnen sein können. Ne? Gerade wenn die Eltern vielleicht nicht so die Fähigkeit haben, emotional volle Pulle da zu sein, kann so ein Partner, der es gut meint, eben echt Leben retten. Und darum, wenn ihr euch trennt, macht es bitte nicht leichtfertig, ja, weil ich hatte auch schon oft Gäste, wo ich dann, jetzt versteht ihr auch warum, gesagt habe, bitte bleib in Kontakt mit diesen Kindern. Also gerade wenn ich das Gefühl hatte, okay, die Leute sind nicht so da, die Eltern, die es eigentlich sein sollten. Bitte versteht euren Job als Bonuseltern, egal wie kurz oder lang es war, als total wichtig im Zweifelsfall. Ne? Es kommt natürlich auf die Geschichte an, es kommt aufs Kind an und auf die ganze Story und so weiter. Aber nehmt es einfach ernst. So, der Typ danach wollte mich loswerden, das war ganz klar. Der hatte keinen Bock auf Kinder und ich weiß noch, dass mir eines Tages eine Broschüre vorgelegt wird. Ich habe neulich gesagt, Berchtesgaden, ich glaube, es war aber Garmisch-Partenkirchen, irgend so ein Sportinternat, da sollte ich hin. Die waren da schon hingefahren, ich hatte mich schon gewundert. Und dann sagte meine Mutter oder die beide, das weiß ich nicht mehr, ja hier, was hältst du davon, da könntest du hinziehen. Und es war mir aber natürlich klar, dass es da nicht darum ging, mir was Gutes zu tun, sondern um mich loszuwerden. Weil sie hat mir vorher schon gesagt, du, der mag eigentlich Kinder nicht. Und es war auch relativ konfliktbeladen, weil ich natürlich meinen Vater quasi davor haben wollte. Wenn ich schon nicht den davor haben konnte. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, fällt mir ein, wo war denn eigentlich mein biologischer Vater? Ja, es war so, dass in der Zwischenzeit, als sie mich da bei meinen Pflegeeltern weggeholt hat, meiner Mutter klar wurde, dass ja ihre Sozialprognose nach dem Gefängnis und so besser wäre, wenn ich da wäre, so als stabilisierender Faktor. Und mein Stiefvater Nummer 1 hat mich neulich besucht und mir erzählt, dass es eigentlich auf seinem Mist gewachsen ist. Na, schönen Dank. Der nämlich das auch für eine gute Idee fand und dann sogar bei seinen Eltern um Geld gebeten hat, damit der Anwalt irgendwie bezahlt werden konnte. Und die hatten einen Top-Anwalt, also späterer Top-Anwalt. Damals war er halt noch jünger. Und der hat dann erwirkt, dass der Richter zu dem Entschluss gekommen ist, die leibliche Mutter ist immer das Beste für das Kind. Was natürlich absurd ist, weil Mutter sein wird man ja nicht per Biologie. Mutter wird man durch emotionale Nähe und Zugewandtheit und so weiter. Und vor allem Verantwortungsbewusstsein. Genau, und darum, es gab einen längeren Prozess, da haben auch meine Pflegeeltern und mein Vater, mein biologischer, drum gekämpft, dass das irgendwie rückgängig gemacht wird, aber die hatten keine Chance. Dementsprechend war das Verhältnis zu ihm relativ distanziert, weil damals war es auch noch schwieriger, irgendwie hinzureisen und meine Mutter hatte kein Geld, er hatte nicht so Geld. Ich bin da einmal im Jahr, glaube ich, gewesen, zu Weihnachten, so. Manchmal, aber auch nicht immer. Das nahm dann Fahrt auf, je älter ich wurde. Dann eines Tages war ich beim Abspülen, das weiß ich noch, und fragte, wo ist denn der und der? Und dann sagte sie mir, der kommt nicht wieder. Und ich war so, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, gleichzeitig total erleichtert und bestürzt und habe erst gelacht, während ich abgewaschen habe. Ich weiß noch, ich hatte ein großes Messer in der Hand, passenderweise. Und habe das abgewaschen und dann habe ich angefangen zu weinen, weil dieser ständige Wechsel, auch da gab es natürlich schon wieder jemanden in der Hinterhand, ich kann die alle noch mit Namen aufsagen, der irgendwie in den Startlöchern wartete. Ne? Und das war dieses Gefühl, dass ich habe einfach, ich komme nicht zur Ruhe, das kennt ihr natürlich. Und es war so furchtbar und beschissen als Kind. Also der einzige Faktor, der irgendwie immer geblieben ist, weil auch meine Pflegeeltern schwer zu besuchen waren und so weiter und meine Pflegemutter so richtig im Schmerz abgesoffen ist in Wahrheit, war die Schule. Und meine Lehrerinnen, vielen Dank an dieser Stelle an Frau Wilke und Frau Loske, die haben mir den Arsch gerettet. Die haben nämlich zum ersten Mal in meinem Leben mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich eher so wertvoll bin. Die haben mich angefeuert und mich gelobt und ich habe mich so tierisch gefreut, wenn ich gute Noten geschrieben habe und habe dann so einen richtigen Ehrgeiz entwickelt, wirklich durchzustarten und auch darum, weil wir auch mehrere LehrerInnen, hatten wir auch schon mal einen Lehrer, weiß ich nicht, zu Gast hatten. Lehrer sind auch so wichtig. Darum ist es so wichtig, dass man nicht so ein bockloser Beamter wird, sondern einfach weiß, dass man für manche Kinder, natürlich nicht für alle, aber für manche Kinder hat man einfach einen richtigen Impact, ne? Und kann das Zünglein an der Waage sein, das einfach alles verändert. Und als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, war es natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil ich auf so eine französische Schule gekommen bin. Ich konnte überhaupt kein Französisch, war in Bonn ja mit all den Diplomatenkindern, die alle schon in französischen sprachigen Ländern gelebt haben, in einer Klasse oder halt echten Franzosen. Und das Tempo war Wahnsinn. Und in Französisch und Mathe musste ich dann abreißen lassen. Aber Schule war für mich eben immer so ein Hort des Glücks einfach. Weil da war nicht zu Hause. Und auch das ist wichtig. Also wenn man Lehrer werden möchte, dann muss man das auch im Kopf behalten. Ne? Also ich könnte natürlich alle Männer aufzählen. Das waren viele, klar. Und auch das kennen wir natürlich. Die Suche nach Liebe von außen, die funktioniert nicht. Ne? Und das habe ich aus erster Hand erlebt. Das hat natürlich nicht dafür gesorgt, dass ich selber direkt verstanden habe, aber ich wusste zumindest, so geht's eigentlich nicht. Ne? So, ich bin also aufgewachsen mit einem totalen Gefühl, dass ich kann mich auf nichts verlassen. Ja, darum gehe ich immer so nach vorne, glaube ich, auch im Job, weil ich das Gefühl habe, ich muss es regeln, sonst regelt es halt keiner. Und was mir dann in der Schule noch geholfen hat, war der Sport. Wir hatten einen Ruderclub, einen Schülerruderclub am Friedrich-Ebert-Gymnasium. Und da bin ich im Frühjahr 1986, warum auch immer, mal hingegangen. Die haben tierisch Werbung gemacht, das war halt Schüler geführt, von Schülern für Schüler. Und da bin ich hin und habe dann gemerkt, wie toll das ist, Sachen zusammenzumachen. Und Rudern ist ja so eine ganz im Grunde strukturierte Angelegenheit. Du hast sehr gleichmäßige Bewegungen, du gleitest übers Wasser. Gut, beim Reinen war natürlich noch eine Menge Gerausche dabei. Wir haben viele Wellen und so weiter. Aber trotzdem war dieser Rhythmus, dieses gemeinsam nach vorne gehen, ich glaube, das hatte was sehr Philosophisches in Wahrheit. Das war richtig, richtig toll. Und das habe ich gemacht. Ich habe ab da jeden freien Nachmittag in diesem Bootshaus verbracht. Ich habe in meinem ersten Jahr, wir hatten so einen internen Kilometerwettbewerb, war ich schon Nummer eins, ja, als Anfängerin. Und das war irre. Ich habe bis heute die Urkunde, die beurkundet, dass ich die war von allen Jungs und Mädchen, die am meisten gerudert hat. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen die Not, wie sehr ich was gebraucht habe, was mich irgendwie da rausreißt. Jedenfalls ging das Leben weiter und als ich 13 war, so ein Jahr später, wusste ich, ich muss diese Freiheit spüren, ja, und habe dann angefangen, auch einfach Nächte wegzubleiben, habe bei irgendwelchen Leuten übernachtet, habe mir irgendwelche Geschichten ausgedacht, habe auch im Bootshaus übernachtet und. Und ich glaube, also von zu Hause gab es immer nur so dieses, ja, ja, okay, mach, wo bist du, was machst du und so weiter, ja, da, okay. Und dann weiß ich noch, dass ich einmal, da muss ich dann schon 15 gewesen sein, da waren wir immer in so einem Café in Bonn, das gibt es immer noch, ich bin neulich vorbeigefahren, es ist total noch runtergekommener als damals schon, bla bla, hieß das, oder bla heißt es, glaube ich, heute noch. Und da habe ich dann abends rumgefragt, also völlig Harakiri, ja, das würde man heute wahrscheinlich gar nicht mehr überleben, weil die Welt so grob geworden ist, aber damals habe ich rumgefragt, bei wem kann ich denn pennen, hat jemand einen Platz für mich? Und da hat ein Typ gesagt, klar, kannst bei mir pennen. Also absurd, wir haben ja damals auch noch getrennt und so weiter, völlig irre. Da habe ich übernachtet und weiß noch, dass der stadtbekannte Drogendealer von den Skatern nachts noch mit seinem Kumpel zu Besuch kam. Ich habe so getan, als würde ich schlafen. Und dann sagte der, bei dem ich übernachtet habe, wo ist denn das, können wir die mitnehmen? Also völlig Wahnsinn, ja. Und der hat zum Glück gesagt, nee, die bleibt hier. Und dann bin ich morgens halt nach Hause und habe gesagt, danke. Naja, also der war völlig in Ordnung, zum Glück, ja. Jedenfalls in der Zeit habe ich meinem Wunsch nach Zugehörigkeit noch eine andere Nuance gegeben und habe total viel gekifft. Ja, weil ich wollte cooler sein, ich wollte wilder sein, ich wollte die sein, die sich alles traut, wo die anderen sagen, boah, Potzblitz, das ist ja eigentlich schrecklich, aber irgendwie auch ganz cool. Und habe mich richtig vollgestopft und hing mit auch echt kaputten Leuten rum, muss man mal sagen. Und dann haben wir im Bonner Loch, das war so eine Vertiefung am Hauptbahnhof, absolutes, also wie der Name schon sagt, ein absolutes Loch, haben wir gekifft in der Öffentlichkeit und es kamen Zivilpolizisten und haben uns alle eingesackt. Auf jeden Fall haben die uns mitgenommen und ich war mega bekifft. Ja, als junges Kind verträgt man auch nicht so viel, wobei 15, aber naja, ihr wisst schon, ich war damals so mega dürre und hatte wahrscheinlich auch nichts gegessen und hatte dann noch was in der Jackentasche, das habe ich schnell runtergeschluckt, das hat der Sache natürlich auch nicht geholfen. Jedenfalls saßen wir in so einer Sichtzelle in der Polizeiwache auf der Bornheimer Straße und kurz davor war irgendjemand anderes in dieser Sichtzelle gewesen und hatte offensichtlich versucht, mit dem bloßen Kopf die Scheibe einzuschlagen und es war alles voller Blut. Und das haben die netten Polizisten wahrscheinlich zu Abschreckungszwecken einfach dagelassen. Und ja, da saßen wir und ich merkte, wie ich breiter und breiter wurde und dann kam meine Mutter mich abholen, natürlich Riesendrama, weil sie auch Schiss hatte, dass ich irgendwie denselben Weg gehe, den sie gegangen ist. Und ja, dann hat sie mich direkt am nächsten Tag weggeschickt zu meinen Pflegeeltern. Also in der totalen Hilflosigkeit, sage ich jetzt mal liebevoll, war das Erste, woran sie gedacht hat, ab zu den Pflegeeltern, die super süß zu mir waren, die wahrscheinlich auch, denke ich mir, überfordert waren mit dem Thema. Was wussten die von Kiffen? Wahrscheinlich gar nichts. Das waren so ganz brave Leute einfach. Und zwei Wochen später, als ich wiederkam, oder drei, weiß ich nicht, es waren irgendwie Ferien sowieso, waren wir umgezogen, unsere Wohnung war aufgelöst und wir lebten bei ihrem damaligen Freund, der Motorradpolizist war, aber früh pensioniert. Er war Anfang 30, hatte sich bei einem Rückweg von der Arbeit irgendwie hatte einen Unfall und hatte Rückenprobleme seitdem und war früh pensioniert. Die Wohnung war winzig, die Wohnung war braun, von oben bis unten. Brauner Teppich, braune Korkwände oder braune Strukturtapete, Holzpaneele an der Decke. Es war ein absolut brauner Albtraum. Und ich hatte ein kleines Zimmer mit so einem Archirustikal oder Gelsenkirchener Barock oder wie man das nennt, so eine Einbauwand drin und eine Matratze auf dem Boden. So, das war mein Zimmer. Und dann wurde ich vor die Wahl gestellt, entweder du bleibst drin, Hausarrest, also Schule und dann wieder zurück, oder du gehst in Begleitung von ihm raus. Und ich habe den Typen gehasst. Der war alles, was ich ekelhaft fand, charakterlich und auch äußerlich war das jetzt nicht so, der hatte so einen Schnurrbart, der hatte eine dicke Goldkette, der hatte ein Auto mit Heckspoiler, der hatte kurze Haare, aber hinten so einen geflochtenen langen Schwanz runterhängen und es war einfach, ich habe gesagt, wisst ihr was, fuck you, ich bleib drin. Und dann bin ich ein Jahr drin geblieben, zur Schule und danach wieder zurück und das Einzige, was ich tun konnte, war Videos gucken. Damals gab es ja noch Videorekorder, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, liebe junge Leute, so dicken Kassetten und es gab auch noch nicht so Videotheken oder so, sondern wir hatten eine bestimmte Auswahl an Filmen und die habe ich bis zum Erbrechen wieder und wieder und wieder geguckt. So, ein paar Filme kann ich auch einfach nicht mehr sehen, zum Beispiel The Rocky Horror Picture Show. Jedenfalls wieder ein Jahr später kommt sie plötzlich und sagt, du ziehst jetzt hier aus. Ihre Freundin wartet unten an der Tankstelle und pack jetzt deine Sachen, du gehst. So. Ich hatte in der Zwischenzeit eine echt tiefe Verbindung zu seiner Katze aufgebaut. ja, die meine einzige Bezugsperson war. Und auch die musste ich einfach zurücklassen. Also schon wieder dieselbe Scheiße, ja. Und dann sind wir erst in so ein komisches Schwesternwohnheim gezogen. Da waren wir irgendwie zu zweit oder dritt in einem Zimmer. Also es war alles immer so absurd. Darum hatte ich auch nie was, weil sie immer alles weggeschmissen hat oder verkauft oder irgendwo untergestellt und dann vergessen. Je älter ich wurde, desto weniger Dinge hatte ich, weil wir immer umgezogen sind. So, und dann haben wir eine richtig schöne Wohnung zur Untermiete gefunden. Die Hauptmieter zogen irgendwie nach Berlin und wir haben einfach zwei Zimmer da bewohnt. Ich weiß überhaupt nicht, wo ihr es war, jetzt in Erinnerung. Meins war auf jeden Fall direkt rechts neben dem Eingang und es gab im Souterrain so eine ganz, ganz tolle Küche, die war so schwarz-weiß gekachelt und das war richtig, richtig schön, fand ich. Jedenfalls, da war schon klar, ich bin jetzt kurz vorm Abitur, ich muss hier weg, ich muss raus hier. Und hatte inzwischen auch aufgehört zu kiffen und den ganzen Blödsinn dafür angefangen zu rauchen, juhu. Und habe dann gearbeitet neben der Schule und habe auch meinen ersten richtigen Freund kennengelernt. Und zu dem bin ich dann gezogen. Da haben wir zu zweit in einer 13 Quadratmeter Wohnung gewohnt und haben beide geraucht. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das war. So vom Feeling her. Und gleichzeitig hatte ich aber immer noch, dies zur Einordnung, das Gefühl, hey, meine Mutter ist voll jung und fresh und cool und auch irgendwie witzig, ja. So eine witzige, unkonventionelle Mutter. Also dieses Unwohlsein und dieses Unglück in mir, das hatte noch gar kein Gesicht und es hatte auch noch gar keinen richtigen Ausdruck. Es war ein ganz vages Gefühl des, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Und nach einem Dreivierteljahr in dieser 13 Quadratmeter Wohnung habe ich entschieden, ich muss nicht nur hier raus, ich muss ganz, ganz weit weg. Und was dann passiert ist, das würde ich euch einfach in der nächsten Folge erzählen. Ich freue mich drauf. Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram, The Real Paula Lambert, bin ich da. Yeah.